ich jetzt die andere Sicht darlegen, und zwar, dass der Messias nicht präexistiert hat. Das ist natürlich immer ein bisschen undankbar, weil man ist ja immer dann gegen etwas, und gegen etwas zu sein ist dann natürlich nicht so schön wie für etwas zu sein. Aber man kann das Ganze auch umdrehen und sagen, ich bin für die hebräische Sichtweise der Präexistenz und nicht für die griechische. Das Thema eben Messias und Präexistent, die Frage ist er geboren vor aller Zeit, in Ewigkeit, oder ist der Messias geboren im Leibe Marias? Hat also Maria ein Baby geboren? Hier noch das Inhaltsverzeichnis. Ich hoffe, ich brauche nicht allzu lange. Wir gehen alle Themen durch und am Ende besteht dann die Möglichkeit, uns dann die Fragen zu stellen. Und ich bin auf jeden Fall dankbar, dass beide Sichtweisen dargelegt werden. Es gibt tatsächlich Verse, die sollte man sich genauer anschauen. Und daher freue ich mich, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, das Ganze ein bisschen von beiden Seiten zu betrachten. Also ist das Thema wichtig. Was sich eigentlich herausgestellt hat, ist, wenn es um die Trinität geht, es gibt Glaubensgemeinschaften, die glauben, dass der Heilige Geist keine Person ist, sondern nur der Vater und der Sohn. Das mit dem Heiligen Geist ist meist recht einfach geklärt. Da haben sie die meisten nicht so große Schwierigkeiten, das zu verstehen. Wenn es dann um die Gottheit Jesu geht, dann werden die Diskussionen schon in der Regel sehr nervös und sehr emotional. Und dann gibt es noch der dritte Punkt, der für mich ebenfalls Teil der Trinität ist, nämlich die Frage, ob Jesus vor aller Zeit gezeugt wurde oder gezeugt wurde im Leibe Marias. Und dann gibt es hier drei Sichtweisen. Einmal die Trinitarier sagen, der Sohn hat keinen Anfang, er hat schon immer existiert in Ewigkeit, also dass die Zeugung in Ewigkeit passiert ist. Die Arianer sagen, der Sohn hat einen Anfang, er wurde vor dem Universum geschaffen. Und die klassische unitarische Sicht ist, der Sohn wurde im Leibe Marias in Existenz gebracht. Jetzt ist die Frage, ist es wichtig, dass wir wissen, wer der Messias ist? Ich lese das mal vor. 2. Korinther, ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. 11, 3 und 4. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. Es ist also schon wichtig, dass wir wissen, wer Gott ist, dass wir wissen, wer der Messias ist und dort versuchen, eine klare Vorstellung zu haben, wenn es möglich ist, wenn die Schrift das tatsächlich hergeben sollte. Dann noch eine Warnung zu falschen Messiasen. Matthäus 24, 24, das kann man sich immer leicht merken. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also es ist ein wichtiges Thema, es ist ein interessantes Thema. Es geht jetzt auch gar nicht darum, jetzt ich habe Recht und er hat Unrecht, sondern dass man einfach beide Sichtweisen mal beleuchtet und dann kann man sich seine eigene Meinung bilden. Darum geht es eigentlich. Und ich bin mir auch sicher, also ich würde mal sagen, es hat einen Einfluss auf das Bibelverständnis, wenn ich weiß, wer der Messias ist, dass das auch einen Einfluss darauf hat, wie ich die Bibel interpretiere. Ich glaube aber nicht, dass sowas heilsentscheidend ist. Also wenn ich die Bibel lese, dann frage ich immer, ist das heilsentscheidend? Es kann wichtig sein, aber ich denke nicht, dass das heilsentscheidend ist. Es muss aber nicht so sein. Also, aber es ist, glaube ich, gut, dass wir hier mal darüber diskutieren. Ein wichtiger Punkt, der immer wieder auffällt, ist in solchen Diskussionen, dass das Ganze versucht wird von, also oftmals, ja, wenn man in solche Diskussionen einsteigt, dass das Ganze von dem Johannesevangelium aus betrachtet wird. Also sobald Diskussionen nicht nur über die Präexistenz, sondern auch über die Frage der Trinität oder Binität auftauchen, ist es oft so, dass die Diskussion aufgrund von Johannes geführt wird. Man versucht noch irgendwo andere Verse zu finden, aber Johannes, ohne Johannes würde sich die Diskussion wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich äußerst schwierig, das zu belegen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum geht man auf Johannes los und warum startet man die Argumentation nicht mit den Synoptikern? Also Markus, Matthäus und Lukas. Also man springt immer sofort auf Johannes. Und dann stellt sich natürlich für mich die Frage, verfügt Johannes über ein Spezialwissen, was den anderen drei Evangelisten verborgen blieb? Oder ist es doch nicht eher so, nicht nur den Evangelisten, auch Paulus, Petrus, Jakobus, warum wird es dort nicht ausgeführt? Das ist die Frage. Also, verfügt der Johannes über ein Spezialwissen, was alle anderen nicht haben? Oder ist es eher so, dass wir Johannes im Kontext all der anderen lesen müssen? Das sind Punkte, über die man mal nachdenken sollte. Ein wichtiger Punkt in der Kirchengeschichte ist, dass es eine Versöhnung zuerst zwischen dem Judentum und dem Hellenismus gab. Philo von Alexandrien hat geschrieben in einer seiner Schriften, er hat die Personen stark angegriffen, die versucht haben, die Bibel wörtlich auszulegen. Denn er wollte gegenüber den Griechen nicht dumm dastehen und deswegen hat er das Werkzeug der Allegorie benutzt, um es auszugleichen, um sozusagen die philosophischen Schriften mit denen aus dem Alten Testament zu verbinden. Und deswegen hat er in einer seiner Schriften auch aufgeführt, dass der Logos ein zweiter Gott ist. Dieses wurde von den frühen Kirchenvätern aufgenommen und daraus wurde dann die Engelschristologie entwickelt. Ein weiterer Punkt ist also eben die Brücke, welche die Philosophen mit den religiösen Anschauungen verband, eben war diese Allegorie, was ich sagte. Was interessant ist, dass all diese Personen über einen sehr hohen philosophischen Bildungsgrad verfügt. Es ist interessant, wenn man sich die frühen Kirchenväter anschaut, wie viele von denen Platon zitieren, Sokrates zitieren, Aristoteles zitieren. Und dann stellt man sich natürlich als Gläubiger die Frage, ist es wichtig, dass ich weiß, was die Philosophen gedacht hatten? Noch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, es gibt zwei, ich weiß gar nicht, was die Messe von Logos ist, Logosse, Logoi, ich weiß es nicht. Also, es gibt einen philosophischen Logos in der Geschichte und es gibt einen biblischen Logos in der Geschichte. Die muss man trennen. So, wer dazu was, das fängt an mit Heraklit 500 vor Christus. So, und diese zwei Logosse haben sich getroffen in der Kirchengeschichte. Das ist nicht gut. Denn wie Paulus sagt in Kolosser 2,8, haltet euch fern von jeglicher Philosophie. Das heißt, diese zwei Logos-Strömungen sollte man komplett trennen. Es kam aber dazu, dass sie sich in der Kirchengeschichte verbanden und dass die Juden und später dann auch die frühen Christen das genommen haben und übertragen haben in die Bibel. So schreibt zum Beispiel, fangen wir an mit Justin dem Märtyrer, und der nebenbei Justin der Philosoph genannt wird, weil er immer mit einem Philosophenmantel herumlief und er sagte, dass die Philosophie ein hohes Gut bei Gott ist. Das muss man sich natürlich auch mal überlegen, wenn man solche Personen zitiert, was für ein geistiges Umfeld haben sie, also was ist ihre Denkvoraussetzung, wenn sie dieses Thema angehen. Er hat gesagt, dass der Logos gleich Jesus ist. Das kennen wir aus Johannes 1,1, dazu komme ich dann in der zweiten Apologie, 5. Kapitel. Dann, er hat zwischen 100 und 165 gelebt, dann geboren, 185 ist Origenes. Und er, und das ist dann einer der Ersten, der gesagt hat, der hat Jesus in die Ewigkeit verfrachtet. Das Problem war nämlich folgendes, er hat dann gesagt, dass der Messias keinen Anfang hat. Das haben die davor nicht gemacht. Und was ist dann passiert? Die Philosophen sind nicht dumm. Das heißt, sie haben das schon gelesen, was Christus oder was den Glauben betrifft, was den hebräischen und urchristlichen Glauben betrifft, und haben ihn natürlich versucht anzugreifen. Und dann tasten sie das aus und versuchen Schwachstellen in der Argumentation zu finden. Und wenn sie dann sagen, er heißt Gott, aber er hat einen Anfang, so hatten sie einen Hebel gefunden. Und das war natürlich dann die Antwort der späteren Philosophen, die gesagt haben, okay, er muss ja irgendwie in die Ewigkeit verfrachtet sein. Und so kam man dann von der Unitarität zur Binität, zur Trinität, und die Präexistenz ist eigentlich ein Teil davon. Das heißt, er wurde dann einfach in die Ewigkeit gesetzt. Man hat gesagt, die Zeugung fand in der Ewigkeit statt. Aber jeder, der ein Kind hat, der weiß, dass eine Zeugung eine zeitliche Abfolge ist. Und deswegen heißt es auch im Psalm 2,7, heute habe ich dich gezeugt. Da steht nicht, in Ewigkeit habe ich dich gezeugt. Also heute und Ewigkeit sollte man auseinanderhalten. Kommen wir zu den schwierigen Bibelversen. Die sind nicht abschließend, weil das würde hier den Rahmen sprengen. Aber ich habe jetzt ein paar herausgesucht, die gerne dafür aufgeführt werden, um aufzuzeigen, dass der Messias vor aller Zeit existiert hat. Und sich dann sozusagen eine Transformation, eine Wandlung oder wie man dann sagt, eine Inkarnation hinter sich hatte und dann sozusagen sein Fleisch dann angezogen hat. Ich gehe die mal durch. Ein ganz bekannter Vers ist Sprüche 8,30. Da geht es um den Werkmeister. Und dann sagen sie, wenn man das so ein bisschen liest, Jahwe besaß mich im Anfang seines Weges und von seinen Werken von jeher. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor Anbeginn, von den Uranfängen der Erde war ich da. So. Als er die Himmel feststellte, war ich da, und als er einen Kreis abmaß und so weiter, und dann heißt er, da war ich Schoßkind. In anderen Übersetzungen heißt es Werkmeister. War ich Schoßkind bei ihm, Tag für Tag seine Wonne. Und dann sagen sie, siehst du, das ist Jesus. Wenn man sich das aber weiter anschaut, ist natürlich immer wichtig, wenn man sich solche Kapitel ansieht, dass man sich den Gesamtkontext anschaut. Wenn man einfach ein Kapitel davor geht, in Sprüche 7,4, da wird von Frau Weisheit oder Schwester Weisheit gesprochen. Und dann frage ich dann die Leute, die damit argumentieren, immer ein bisschen scherzhaft und provokativ, hast du das Gefühl, dass Schwester Weisheit zur Bruder Jesus wurde? Dann frage ich sie, wieso ist denn der jetzt auf einmal meine Schwester? Ich dachte, das wäre mein Bruder. Worum geht es hier? Das hat mit Jesus überhaupt gar nichts zu tun. Das ist ein poetisches Stilmittel, um etwas, was Unbeschreibliches, zu beschreiben. Darum geht es. Auch die Weisheit ist natürlich keine Frau, sondern man versucht damit eben Dynamik und Schönheit aufzuzeigen. Und in Sprüche 9, 1 bis 18 wird die Wahrheit der Torheit gegenübergestellt. Da kann man sich dann fragen, ja, wer ist denn dann die Torheit? So, darum geht es. Das sind poetische Stilmittel. Dann Jesaja, der wird aber vor allem von den Trinitariern eingesetzt. Also El Gibbor, starker Held, Gottheld, starker Held. Luther übersetzt das auch so. Ein wichtiger Punkt ist dann, dass er hier Vater genannt wird. Und da gibt es dann Personen, die sagen, ja, die versuchen dann den Modalismus zu verteidigen. Die sagen dann, Jesus ist mein Vater. Aber interessanterweise sagt der Messias im NT, dass wir niemand Vater nennen sollen. Niemand, außer den, der im Himmel ist. Also die Frage ist jetzt, wie kann es sein, dass er auf einmal mein Vater ist? Das ist ganz einfach. Da kann man nämlich mal Jesaja 22, Vers 21 aufschlagen. Und da ist dann nämlich die Lösung, ebenfalls auch bei Jesaja. Und ich werde mit ihm deinen Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand legen, und er wird den Bewohnern von Jerusalem und Hause Juda zum Vater sein. Hier geht es um Eliakim und es geht darum, um die politische Vaterschaft. Wir sind hier in Baden-Württemberg und hier werden dann auch Personen, ich komme jetzt aus der Schweiz, aber ich weiß, dass hier Ministerpräsidenten Landesväter genannt werden. Oder die Mutti, ja. Mutti haben wir auch. Etwas übergeordnet. So, das bedeutet nicht, wenn von Landesvater gesprochen wird oder von Eliakim, der hier Vater ist, dass das jetzt der Vater des Himmels ist. Es geht um die politische Vaterschaft. Er ist unser Bruder, aber im politischen Sinne, weil er in der Theokratie herrschen wird, im tausendjährigen Reich, ist er unser politischer Vater, analog zu Eliakim. Micha 5,1. Jetzt bin ich jetzt so weit gegangen. Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird hervorkommen der Herrscher. Und dann geht es um diese Ausgänge von Urzeit her. Hier sollte man eben beachten, das hier steht, aus mir wird hervorkommen. Das ist etwas, was in Zukunft passieren wird. Da steht nicht, aus mir kam vor aller Ewigkeit hervor. Ja? Das ist also ein Punkt, der dann auch gerne verwendet wird, hilft aber nicht, um darzulegen, dass der Messias zu dieser Zeit präexistiert hat. Jetzt kommt natürlich der Klassiker. Johannes 1,1, der Logos in Johannes 1,1, der wird generell so gelesen oder aus trinitarischer Sicht speziell so verstanden, am Anfang war der Sohn und der Sohn war bei Gott und der Sohn war Gott. Steht das so dort? Steht da nicht. Steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wieso steht da nicht Sohn? Weil es um den Logos geht. Auch wenn in der Offenbarung Jesus als Logos genannt wird. Er hat viele funktionale Namen, wie in Jesaja 9,5. Aber seine Mutter hat ihn nicht Logos getauft oder genannt, sondern Jeschua. So, worum geht es hier? Man ersetzt einfach das Wort Logos durch das Wort Sohn. Aber es ist wichtig, sich das genau anzusehen. Denn der Logos, wenn der Logos nämlich eine Person ist, hat man den jüdischen Monotheismus aufgehoben. Warum? Weil es dann nämlich einen Vatergott gibt und es gibt den Sohn Logos-Gott. So, und dann hat man zwei Götter. Das kann man dann in ein Mysterium hineinpacken. Aber es sind zwei. Wenn der Logos eine Person ist, der Schlüssel in diesem Vers ist Johannes 1,3. Denn da geht es darum, alles ist durch dasselbe gemacht. Und jetzt kann man sich fragen, was ist denn dieses dasselbe? Und man kann sich ja fragen, eben Logos, kann man gern Strong's Dictionary mal nachschauen, ob es eine Person ist. Es ist nie eine Person. So. Das ist der Ausspruch des Vaters. Und im Hebräischen ist dieses Wort, der Logos ist ja keine Erfindung des Neuen Testamentes. Im Hebräischen ist es das Wort Dava. Und wenn man dort wieder bei Strong nachschaut, ist es auch nie eine Person. Man findet keinen Vers, dass es eine Person ist. Und der Schlüssel im Alten Testament ist Psalm 33, 6 plus 9. Dort steht, habe ich den hier? Ich lese das mal vor, was so wichtig ist. Genau. Genau. Also, durch Jahwes Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Jetzt kann man sich fragen, ob im Psalm 110 der Vater in der Mitte sitzt und der Hauch seines Mundes rechts von ihm. Da sitzt nicht der Hauch seines Mundes, da sitzt der Messias. So. Und so wie ihr einen Mund habt, gehört der Mund ja auch zu euch. So, wenn ihr redet, wenn Karl-Heinz redet, dann ist der Mund ja nicht Karl Gustav, ja? Das ist immer noch Karl-Heinz. So, ist immer noch derselbe. Und wenn der Vater redet, ist es sein Mund und er gehört zu ihm. Und damit ist der jüdische Monotheismus nicht aufgehoben. Aber sobald der Logos eine Person ist, ist es aus mit dem Monotheismus. Deswegen ist es wichtig, auch zu verstehen, was das Wort Logos ist. Logos ist die Kraft, der Ausspruch des Vaters. Und deswegen ist alles durch dasselbe gemacht. Auch der Messias ist durch dasselbe gemacht. Ja? Wenn es im Johannes 1,1, Gott sprach, er sprach und es wurde. Und das Universum, die Erde, die Menschen, die Tiere, alles, die Pflanzen, alles. So, er sprach. Da ist nicht Jesus irgendwo gewesen, sondern Gott spricht und durch sein Wort kommt etwas in Existenz. Johannes nimmt es auf. Das ist also nichts Mystisches. Johannes ist ein Jude, der hat einfach nur das aufgenommen, was in Mose 1,1 steht. Nichts anderes. Kommen wir zu Johannes 3,13. Da wird auch gerne aufgeführt. Und zwar geht es, wenn man das hier jetzt genau liest, es ist immer wichtig, die Verse genau zu lesen und nicht die Hälfte zu überlesen, wenn man sich diese Verse anschaut. Jesus spricht, und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Jetzt kommt das Entscheidende, der im Himmel ist. Der im Himmel ist. Aber das ist so ein bisschen eigenartig, oder? Jesus war gar nicht im Himmel, als er das gesagt hat. Das nennt man hebräisches Denken. Das wird immer gerne überlesen. Sag mal, guck mal da. Aber als Jesus das gesagt hat, war er überhaupt gar nicht im Himmel. Deswegen ist es wichtig, den Vers komplett zu lesen und komplett zu verstehen. Also, dieser offensichtliche Widerspruch zwischen diesen beiden Aussagen kann leicht gelöst werden, wenn wir verstehen, dass Dinge im Plan Gottes als bereits geschehen bezeichnet werden, während sie noch auf ihre Erfüllung in der Zukunft warten. Wir sehen es zum Beispiel auch in Jesaja als Beispiel, nur als Jesaja 53. Da wird immer in Vergangenheitsform gesprochen. Er wurde geschlachtet, er wurde getötet für unsere Leiden. Aber das wurde er überhaupt gar nicht. Das ist alles im Plan Gottes passiert und realisiert 2000 Jahre, also vor 2000 Jahren. Er ist nicht zweimal geschlachtet worden. Offenbarung 13,8, genau das Gleiche. Da heißt es, er wurde geschlachtet vor aller Zeit. Dann kann man natürlich, wurde er ja zweimal getötet vor aller Zeit? Dann hat man die wieder zusammengesetzt oder nochmal vor 2000 Jahren? Natürlich nicht. Das ist hebräisches Denken. Vor aller Zeit ist das alles im Plan Gottes passiert, weil Gott ja außerhalb der Zeit steht. Wir sind ja in der Zeit gefangen, nicht Gott. Gott hat gar kein Problem mit der Zeit. Man tut immer so, als wäre Gott auch ein Teil der Zeit. Gott schuf die Zeit. Gott steht außerhalb dieser Zeit. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man, wie es so schön heißt, es gibt nämlich im Hebräischen einen prophetischen Perfekt, der die Vergangenheitsform benutzt, um von Gott verheißene zukünftige Dinge zu beschreiben. Es ist also wichtig, man muss kein Hebräer sein, aber es hilft schon ein wenig, wenn man denkt wie ein Hebräer oder zumindest versteht, wie ein Hebräer denkt. Das ist das Entscheidende. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der auch gerne benutzt wird. Messias präexistiert in Johannes 6, 25 bis 65. Da wird in der Regel dann auf 6, 62 eingegangen. Man muss sich das gesamte Kapitel ansehen. Also Jesus vergleicht sich hier, also viele glauben, dass der wichtigste Beweis für die Präexistenz Jesu und sein Herabkommen vom Himmel, seine sehr umfangreiche Rede über das Brot des Lebens ist. Diese plastische Darstellung ist voller Bilder und Gleichnisse. Also hier geht es zum Beispiel, er vergleicht sich hier mit dem Manna. Und das Manna, das damals in der Wüste war, das kam ja auch vom Himmel, das Manna. Jetzt kann man, ich meine, niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, die Juden hätten präexistentes Manna gegessen. Alle guten Dinge kommen vom Himmel. Alles, was gut ist von Gott, das kommt von oben. Deswegen wird auch das neue Jerusalem von oben kommen. Was aber nicht bedeutet, dass da eine Stadt aus dem Himmel auf die Erde gesetzt wird. Das ist einfach hebräisches Denken. Und deswegen hat Gott das Manna vom Himmel geschickt. Er hätte auch sagen können, du grabt einfach dort ein bisschen und dann könnt ihr es ausbuddeln. Nein, alle guten Dinge kommen von oben, vom Himmel. Und deswegen kam der Messias auch von oben. Und wenn man nicht an präexistentes Manna glaubt, ist es natürlich wichtig, dass man den Gesamtkontext dieser Verse sich genau anschaut. Ein wichtiger Punkt ist ja auch, was die Erstgeburt betrifft. Hier geht es eben bei Erstgeburt um den, der den höchsten Rang hat. Ja? Da sehen wir zum Beispiel bei 2. Mose 4, 22, da wird nämlich von Israel gesprochen. Israel, da sagt Gott, du bist mein Erstgeborener. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ist Adam und Eva, sind die jetzt Teil des israelitischen Volkes? Nein, es geht um die Rangstellung. Und ich werde dazu noch etwas anderes lesen. Ein ganz wichtiger Vers, Psalm 89, Vers 27. Und da löst sich das nämlich auf. Er wird zu mir zurufen, mein Vater bist du mein Gott und der Fels meiner Rettung, so will auch ich dich zum Erstgeborenen machen. Ich mache dich zum Erstgeborenen, zum Höchsten der Könige auf der Erde. Und hier sieht man es zusammen. Erstgeborener, höchst. Gott macht ihn zum Erstgeborenen. Er hat nicht gesagt, vor aller Zeit habe ich dich irgendwo geschaffen. Ich mache dich zum Erstgeborenen, zum Höchsten aller Könige. Das finde ich. König der Könige, Herr der Herrscher. Dann ein weiterer Punkt des Johannes 8,58, wo es dann darum geht, dass Jesus gesagt hat, vor Abraham bin ich. Wenn wir uns an dieses bin ich oder ich bin, Ego Eimi anschauen, eben im Johannesevangelium taucht Ego Eimi zum ersten Mal im 4. Kapitel auf, wo der Messias mit der samaritischen Frau spricht. Diese erste Erscheinung gibt uns das Muster vor, wie Johannes Ego Eimi im Rest des Evangeliums gebraucht hat. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus antwortet der Frau, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin es. Was da dann hineingelesen wird, ist, ich bin es, der präexistierte. Oder was Trinitarier da machen, ich bin es, Gott. Aber das steht da nicht. Das sind nur Hinzufügungen. Und deswegen ist es wichtig, dass man das auch, was da steht, exakt liest. Ja. Also im Griechischen steht da einfach für, ich bin es, der mit dir redet. Ego ein. Genau das Wort. Das ist das erste Mal. Messias, die Präexistenz in Johannes 17,5. Und nun verherrliche du mich, Vater, mit bei mir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er hatte die Herrlichkeit hatte er, ehe die Welt war. Hat er da gesagt, und nun verherrliche du mich, als wir da zusammen damals waren, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, und die möchte ich jetzt wieder haben. Das steht da nicht. Und interessant ist, dass wir, so heißt es auch, dass wir eines Tages das Reich erben werden, welches ihnen bereitet ist, vor Grundlegung der Welt an. Das ist für uns bereitet worden. Es ist wieder das gleiche hebräische Denken. Im Ratschluss Gottes ist alles schon existent und irgendwann wird es realisiert. Auch als dieses Haus hier gebaut wurde, ich glaube nicht, dass es aus dem Nichts entstanden ist, sondern da waren schlaue Menschen, die haben gesagt, hier kommt die Einfahrt, hier kommt die Garage, hier machen wir einen Raum, damit wir irgendwann mal Gottesdienste feiern können. Das ist alles erstmal hier gewesen. Und dann, korrigiere mich, wenn es andersrum war, und dann kam dieses Gebäude in Existenz. Und das ist das zuvor erkannt im Ratschluss Gottes und dann, wie es so schön in Hebräer 1 heißt, am Ende der Tage sandte Gott seinen Sohn. Am Ende der Tage. Ansonsten würde da stehen, von Ewigkeiten her sandte Gott seinen Sohn. Erst die Propheten und dann den Messias. Also, wenn Jesus behauptet, er habe die Herrlichkeit gehabt, für die er nun betet, so bittet er einfach für die Herrlichkeit, die, wie er weiß, von Anfang an für ihn vorgesehen war. Und diese Herrlichkeit ist für uns alle vorgesehen. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt alle präexistiert deswegen? Weil Gott die Herrlichkeit für uns bereithält? Weil die Auferstehungsleiber für uns warten? Das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Ein weiter wichtiger Punkt, der genannt wird, ist, dass Jesus bei der Wüstenwanderung bei den Juden dabei war. Und zwar gibt es da einen Vers, oder ich lese mal alle vier vor, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft werden und alle diese geistliche Speise aßen und alle dieselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der begleitete, der Fels aber war der Christus. So. Und dann sagen sie, siehst du, da hast du doch, da ist ein Fels, Jesus, und dann, das kann man ja gar nicht widerlegen. Aber wenn man einfach ein paar Verse weiterliest, dann heißt es hier, und all dies widerfuhr jenen als Vorbild. Das griechische Wort ist typikos. Das ist ein Typus, um etwas zu verdeutlichen. Und genauso wenig wie die Juden dort eben getauft wurden, geht es darum, etwas zu verdeutlichen. Denn die Juden wurden nicht dadurch getauft, dass sie da durchgegangen sind. Aber es wird so dargelegt. Das ist also wichtig. Die Israeliten wurden nicht wirklich getauft. Ihre Erfahrung ist für Paulus eine naheliegende Parallele. Und so schreibt er, sie seien auf Mose getauft worden. Ebenso folgte ihnen dieser Fels auch nicht wirklich nach. Der Fels ist ja nicht hinterhergelaufen, oder? Das ist also auch wichtig. Der Messias präexistent in 1. Petrus 1,20, welche vor Grundlegung der Welt zum Voraus zuvor erkannt waren, am Ende seiner Zeiten geoffenbar wurde, um euretwillen. Also vor aller Zeit, und das ist eben das, das ist jetzt hebräisches Denken, zuvor erkannt. Da steht nichts von Präexistenz, schon gar nicht von dem griechischen Verständnis. Aber wenn wir dann auf 1. Petrus 1,2 schauen, da steht über Petrus genau das Gleiche. Das ist nämlich das gleiche griechische Grundwort, was dahinter steht. Und jetzt ist die Frage, hat denn auch Petrus präexistiert? Epheser 1,4, glaube ich, ist es, da heißt es, ich müsste das mal schnell lesen. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt hat. Wir sind alle auserwählt vor Grundlegung der Welt. Jetzt könnt ihr euch fragen, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, ob ihr auch vor aller Zeit mal präexistiert habt. Die Frage könnt ihr wahrscheinlich am besten selber beantworten. Jetzt noch ein wichtiger Punkt, ist Jesus vom Himmel herabgekommen? Das, was ich sagte, dieses hebräische Verständnis. Also müssen diese johannitischen Texte wörtlich ausgelegt werden. Ziemlich am Ende seines Dienstes sagte Jesus zu seinen Jüngern, Dies habe ich in Gleichnissen zu euch geredet. Wenn man ein Abendmahl feiert und es um Blut und Fleisch gibt, was wir, das Fleisch Jesu, was wir essen sollen, und das Blut Jesu, was wir trinken sollen, ja, da denkt ja wohl niemand von euch an Kannibalismus, oder? Ja. Das ist klar, dass es im übertragenen Sinne gemeint ist. Und jetzt, wenn in so bilderhafter Sprache gesprochen wird, hat man das Gefühl, man könnte dort ein Scheibchen herausschneiden und sagen, ja, guck mal hier, siehst du, das musst du jetzt aber wörtlich verstehen, den Rest, den musst du im übertragenen Sinne verstehen. Das sind auch Punkte, über die man mal nachdenken sollte. Ein ganz wichtiger Punkt ist, man versucht zu sagen, Jesus wurde ja von Gott gesandt. Man sagt ja, durch diese Sendung siehst du doch, dass er präexistiert hat. In Johannes 1,6 ist das gleiche Wort aber für Johannes gesagt. Er wurde ebenfalls von Gott gesandt. Jetzt kann man sich auch fragen, hat denn Johannes ebenfalls präexistiert? Ein weiterer Punkt ist eben die Erbsünde Marias, die angeblich. Also man versucht darzulegen, ja, es kann ja nicht sein, Maria ist ja nicht perfekt. Also wenn eine, in Anführungsstrichen, unperfekte Frau einen perfekten Messias gebet, dann muss ja etwas falsch sein. Da muss ja irgendwie, das wird vor allem für trinitarische Auslegung benutzt. Ja. Aber, weitergehen, das ist ebenfalls eine Vorstellung, vor allem von Augustinus und dann später von der katholischen Kirche. Es gibt keine fremde Schuld, ja. Und ich werde da mal Hesekiel 18, nur Vers 20 vorlesen. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Ein Sohn soll nicht die Ungerechtigkeit des Vaters mittragen und ein Vater nicht die Ungerechtigkeit des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gesetzlosigkeit der Gesetzlosen soll auf ihm sein. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das ist also ganz wichtig, dass man da nicht sagt, ja, weil die katholische Kirche diese Erbsündenlehre eingeführt hat. Das ist ein völlig unjüdisches Verständnis. Ja? Das kommt aus der katholischen Kirche. Aber ich glaube nicht, dass hier Katholiken sitzen. Ja. Das ist also auch wichtig, dass man da nicht versucht, über die Maria aufzuzeigen, ja, weil Maria jetzt nicht in Anführungsstrichen perfekt war. Das hat mit dem Messias überhaupt gar nichts zu tun. Jetzt kann man natürlich überlegen, welche Personen glaubten denn an Inkarnation? Das ist ein wichtiges Wort, Inkarnation. Also wer war das, wer in der Bibel? Und es gibt tatsächlich Belege in der Bibel, die aufzeigen, dass Menschen an Inkarnation glauben. Präexistenz und Inkarnation hängen ja zusammen. Ich werde das mal vorlesen. Apostelgeschichte 14, Vers 11 bis 15. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sie sind zu uns herabgekommen. Und so, sie nannten den Barnabas Zeus und den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Die Priester des Zeus aber, welcher vor der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dieses? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkünden euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihm ist. Daran sieht man, dass also zur Zeit des Messias es Einflüsse gab, die heidnisch sind. Das ist das, was ich sagte. Auch bevor das NT geschrieben wurde, gab es schon einen starken Einfluss des Hellenismus, ein starker Druck auf die jüdische Gemeinschaft. Und wir sehen, was die Früchte daraus sind. Dass die Leute von Zeus und von Hermes reden und irgendwelche Götter, die von oben runterfallen und uns gleich werden. Ist aber ein Punkt, der in erster Linie für die Trinität eingesetzt wird. Ein wichtiger Punkt wäre dann, das war jetzt ein Auszug, es gibt sicherlich noch einige Verse, aber das würde hier den Vortrag komplett sprengen. Präexistent, wenn man über die Präexistenz spricht, dann ist die Frage, dann würde ich mich als erstes fragen, okay, also ich glaube jetzt an die Präexistenz, aber als was hat er denn präexistiert? Das ist also ein wichtiger Punkt, über den man nachdenken müsste. Das erste ist, das ist der Modalismus, das wird gern verwechselt. Also wenn ein Trinitarier sagt, er glaubt, dass der Messias Jahwe ist, dann ist es ein Widerspruch. dann ist nämlich Gott runtergekommen auf die Erde und oben ist niemand. Ja? Dann betet Jesus zu sich selbst, übergibt sich selber das Reich und so weiter. Das ist Modalismus. So, da gibt es vor allem in Amerika, das ist die Armstrong, die an sowas geglaubt haben. Es gibt da 20, 30 Millionen Gläubige, die sowas glauben. Was der Klassiker ist eben, das ist dann wirklich Trinität, dass zwei Personen eben noch oben sind und dass das zweite, also der zweite Teil dieser Dreieinigkeit runtergekommen ist und Fleisch geworden ist. Und die anderen beiden Teile sind noch im Himmel geblieben. So, dann kann Jesus zumindest mit jemandem kommunizieren. Das ist die Frage. Also, und dann hat eben, hier oben hat Jahwe Fleisch angezogen, hier hat der Gott-Sohn, wie man so schön sagt, Fleisch angezogen. Das dritte ist ein Engel, dass ein Engel Fleisch angezogen hat. Und da ist dann auch die Frage, das ist eigentlich ganz einfach, das ist eigentlich wie mit der Trinität. Man kann natürlich sagen, guck mal, der hat das gemacht und der hat das gemacht, dann kann man so eine Liste aufstellen und sagt, siehst du, ich habe 87,4 Übereinstimmung, also muss das doch ein Argument sein. Das kann man machen, aber es ist doch viel einfacher, den Messias zu fragen. Ich meine, bei 31.171 Versen sollte es doch problemlos möglich sein, einen Vers zu finden, wo Jesus sagt, damals vor meiner Geburt, da war ich ein Engel. Würde ich hier sofort meine Sachen packen, bei euch allen entschuldigen, was ich hier erzähle, würde meine Sachen packen. Das ist also, gibt es also keine klare Antwort. Ja? Also die Frage, hätte uns bei 31.171 Versen der Messias dort im Unklang, das hätte doch eine Sache. Du, damals, als ich da mit Mose und Abraham unterwegs war, da haben wir dies und jenes gemacht und da bin ich damit gelaufen und da hätte die Sache, da würde ich sofort sagen, du, okay, ist klar, es gibt einen Vers und der ist bombenfest. Ja. Den gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Gibt es nicht. Der existiert dabei. Es gibt keinen Vers, der sagt, ich war ein Engel, genauso wie Jesus sagt, ich bin das zweite Drittel der Dreifaltigkeit. Gibt es auch nicht. Man kann dann sagen, ja, mit das und wenn man mit ein bisschen Augenzwinkern und da noch ein Vers, könnte man, das kann man natürlich machen, aber das ist eine These. Das ist eine These. Diese These könnte sogar wahr sein, ja. Aber man muss dann natürlich sagen, es ist eine These, weil ich keinen klaren Beleg dafür habe, dass der Messias sagt, damals war ich ein Gott. Und damals vor aller Zeit bin ich mit dem Vater und wir haben gemeinsam das Universum aufgebaut. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt immer, Gott hat gemacht. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Gott hat das Universum geschaffen. Er hätte ja sagen können, ich und Gott, wir beide, er und ich noch auch. Hiob 38,7 ist ganz klar. Wo er zu Hiob sagt, wo warst du, als ich alleine die Erde gebaut habe? Ich alleine. Und dann lesen wir, die Morgensterne und die Göttersöhne jauchzen. Das waren Zaungäste. Die haben sich das angeschaut, während Gott alles gebaut hat. Ein weiterer Punkt ist, es gibt da ein Buch von Schirmacher. Der gute Mensch hat 4 Doktortitel, das ist natürlich immer sehr beeindruckend. Und er hat dann, ich glaube so 50, 60 Seiten, wir hatten das mal in unserer Skype-Gruppe besprochen, er gibt ab 50 bis 60 Seiten, versucht er dort aufzuzeigen, dass der Messias der Engel des Herrn ist. Und da gibt es eben diese Übereinstimmung. Der hat das gemacht und der kann was machen und Jesus kann was machen und dann wird das so aufgezeigt. Aber das Interessante ist, dass eben, wie wir vorhin auch schon gehört haben, es gibt ja nur einen Engel des Herrn. Es ist der Engel des Herrn. Das ist eben ein hebräisches Prinzip, das Schalia, der Vertreter Gottes. Und das Interessante ist, wenn man natürlich glaubt, dass dieser Engel des Herrn, dass der einer ist, inkarnierte, dann dürfte es ihn im Neuen Testament nicht geben. Aber im Neuen Testament gibt es ihn. Und dann versucht man dann zu sagen, ja gut, also Schirmacher sagt dann, im Alten Testament ist es ein Engel des Herrn und im Neuen Testament ist es dann, oder umgekehrt, es ist der Engel des Herrn und im Neuen Testament ist es ein Engel des Herrn. Also man kann natürlich darauf seine Argumentation aufbauen, ich bin kein Freund von sowas, der, die, das, also ich versuche das ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Der Engel des Herrn, den gibt es nur einmal und er erscheint einfach im Neuen Testament. Und man könnte natürlich argumentieren, ja gut, vielleicht ist es dann Jesus trotzdem da und er vergeistet sich irgendwie trotzdem irgendwie. Könnte ja sein. Ja? Aber das Problem ist, Jesus sagt das ja nicht. Er sagt es nicht. Er sagt es nicht, ja, ich bin zeitgleich auch der Engel des Herrn oder ich war mal der Engel des Herrn oder ich war mal Erzengel Michael, da wird die Sache sofort gelöst. Also es braucht eigentlich nur einen einzigen Vers. Die Thematik wäre sofort erledigt, oder? Und deswegen kann man dann von einer These sprechen, wenn man sowas behauptet. Das andere ist der Logos, was ich schon ausgeführt habe. Der Logos kann gar keine Person sein, sondern ist die Kraft des Vaters. Psalm 33,6 ist ganz klar. Und wer sich das genau anschauen will, sollte sich die Worte Dava und im Hebräischen und Logos im Griechischen ansehen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, und ich müsste an die Präexistenz glauben, was ich nicht glaube, und mir sagen würde, für was würdest du dich entscheiden? Dann würde ich mich genau dafür entscheiden, dass Jesus als Mensch präexistiert hat. Das ist für mich eigentlich die einzig logische Schlussfolgerung. Warum? Weil im Hebräer 13,8 sagt er, dass der Messias immer derselbe ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist immer der gleiche. Diese Wandlung, Gott hat alles nach seiner Gattung geschaffen. Gott schuf Engel, Gott schuf Menschen, Gott schuf Tiere, Gott schuf Pflanzen. So, da gibt es keine Sprünge. Solche Sprünge finden wir in der griechischen Mythologie, wo dann mal ein Gott ein Mensch wird oder ein Halbmensch und ein Gott mit einem Menschen etwas hat und dann werden Halbgötter geboren und gezeugt. So was hat, wir haben diese Sprünge nicht. Ja? Ein Mensch ist ein Mensch, ein Engel ist ein Engel und unser Bruder, der Messias, ist immer ein Mensch. Deswegen, wenn mich jemand fragen würde, aus meiner Sicht, wenn mir jetzt sagt, wenn er präexistiert hat, dann gibt es für mich, das ist aber nur meine Sicht, nur eine Möglichkeit, er hat als Mensch präexistiert. Er ist als Mensch vor aller Zeit geschaffen worden, weil er ist immer derselbe und ich glaube nicht an irgendwelche Sprünge zwischen den Gattungen Gottes. Die Gattung Gottes, Tiere, Affen werden auch keine Menschen. Ein Mensch ist ein Mensch, ein Tier ist ein Tier, ein Engel ist ein Engel. Ja. So. Und ein Gott ist ein Gott. Ja. Darum geht es. Also wenn, würde ich mich persönlich dafür entscheiden. Jetzt kommen wir zur hebräischen Sicht. Das ist natürlich immer wieder interessant. Ich meine, wir können ja natürlich viel diskutieren, aber es wird auch noch interessant, was unsere jüdischen Brüder und Schwestern dazu meinen. Ich habe hier mal ein Buch über die jüdische Theologie, also die sich nur mit jüdischer Theologie beschäftigt, und dann sagen sie ganz klar, vor dieser ideellen Präexistenz, das ist die hebräische Sicht, ideell, ist die reale Präexistenz der Seele des Messias zu unterscheiden. Eine andere Präexistenz ist nach den älteren jüdischen Systemen nicht denkbar. Erst die spätere jüdische Theologie lässt den Messias wirklich im Paradies vorhanden sein. Was ist die spätere jüdische? Was ist das? Die Leute nehmen etwas von der frühen jüdischen Theologie und die ist eben von der griechischen Philosophie stark beeinflusst. Und deswegen sagt er ganz klar, in den älteren Systemen existiert sowas gar nicht. Erst später, wo es dann zur Vermischung des Hellenismus mit dem hebräischen Denken kommt, ändert sich das alles. Ich habe noch eine persönliche Korrespondenz mit Dr. Gabriel Miller gehabt. Er betreut die Webseite fragdenrabbi.de. Ich wollte ihn mal fragen. Ich habe da mal eine Frage, ich bin der und der, wir sind Monotheisten, wir glauben, dass es nur einen Gott gibt. Könnten Sie mir bitte helfen bezüglich der Präexistenz? Und seine Website ist wirklich sehr umfangreich und das war seine Antwort, ist 1:1 kopiert. Ich grüße ihn auch gleich an dieser Stelle, danke für die Antwort. Alle Ihre Fragen gehören zum Bereich der Mystik, womit ich mich als Jude nicht beschäftige. Das ist etwas, worüber man nachdenken sollte, oder? Das heißt, wieso tun sie das nicht? Weil er mit mystischen Dingen nichts zu tun haben will. Es ist ja auch ganz einfach. Ich schlage dann immer den Leuten vor, jeder hat in seiner Umgebung noch wahrscheinlich irgendwo eine Synagoge. Dann ermuntere ich die Leute mal, geh doch mal in eine Synagoge. Und wir haben jetzt tatsächlich gegenüber den Trinitariern den Vorteil, dass wir und die Juden den gleichen Gott haben. Das heißt, wir haben ja mit den Juden kein Problem, was das Gottesverständnis betrifft, sondern es geht darum, dass wir, was das Verständnis des Messias betrifft, eine unterschiedliche Meinung haben. Und dann kann man auch sagen, wir glauben auch an denselben Gott wie ihr. Könntest du mir bitte erklären, wie die Sicht auf euren Messias ist? Wie seht ihr das mit dem Messias? Ja? Und dann könnt ihr ihn ja fragen, ob er auch glaubt, ob von oben irgendwo jemand kommen wird, dann in den Unterleib Marias reingeht und seine Engelsflügelein dann abmontiert. Aber die Engel haben ja gar keine Flügel, oder? Die haben keine Flügel. Schade. Also dann keine Flügel. Und dann macht er sich dann klitzeklitzeklein. Dann könnt ihr mal fragen, oder dann seid nicht allzu überrascht über die Antwort des Rabbis. Ein wichtiger Punkt ist ebenfalls hebräische Literatur, die Midrash Rabbah. Ich habe sie extra nochmal angestrichen. 6 Dinge existierten, bevor die Welt geboren wurde. Und das andere ist the name of the Messiah. Der Name des Messias. Ja. Aber interessanterweise steht auch davon, dass die Tora präexistierte. Ja. Niemand würde auf die Idee kommen von einer präexistenten Tora. Das ist einfach hebräisches Verständnis. Ja. Also auch in der jüdischen Literatur finden wir das, dass der Name existierte. Und da wird dann auch ein Bibelvers dazu genannt, Psalm 72, 17, dass sein Name, der Name des Messias, ewig sein wird.
There's a recognition that something is very, very problematic with the Christian doctrine of the incarnation, with the Christian doctrine of the Trinity. And so that's why we have today many, many books being written by serious Christians. One came out not too long ago called The Trinity Doctrine Error, Christianity's Self-Inflicted Wound. Again, not written by rabbis, written by serious, serious Christians who, studying on their own, have come to realize we should not be here. That's not what Jesus taught. That's not how our movement got started. We were not supposed to worship a human being. We're supposed to only worship God.
Worum geht es hier? Es gibt 2 Punkte, die er anspricht, die sehr problematisch sind. 2 Doktrinen. Die Doktrin von der Trinität, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber auch von der Inkarnation. Er sagt beides. Beides ist problematisch und beides trennt uns vom hebräischen Denken und vom hebräischen Verständnis. Dass da irgendetwas runtergeflogen ist, seinen Fleischmantel angezogen hat, getötet wurde, seinen Fleischmantel wieder ausgezogen hat und hochgeflogen ist. So. Deswegen ist es wichtig, dass man auch schaut. Es heißt ja nicht, dass es richtig ist, was er sagt. Aber es ist ihr Verständnis. Ich habe jetzt 4 Beispiele aufgeführt, um zu schauen, ist es vielleicht nicht schlecht, zu prüfen, was unsere jüdischen Brüder auch zum Dogma der Inkarnation zu sagen haben. So, und jetzt gehe ich darum, worum geht es eigentlich? Vorherwissen Gottes. Eben, Gottes Ratschluss soll zustande kommen. Er plant und es passiert. Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. Jetzt haben wir es hier im Neuen Testament. Er ruft, dann kommt es irgendwann. Indem er aber alles unterwarf, jetzt aber sehen wir, dass ihm noch nicht alles unterworfen ist. Eigentlich aus unserem Verständnis klingt das wie ein Widerspruch, aber aus hebräischer Sicht ist das überhaupt gar kein Widerspruch. Gott kannte Jeremia vor seiner Schöpfung. Er sagt in Jeremia 1,5, Ich habe dich gekannt, bevor du geboren wurdest. Dann präexistierte der liebe Jeremia auch. Oder sind wir wieder beim hebräischen Verständnis? Wie kann es denn sein, dass er ihn vorher gekannt hat? Ganz einfach, weil Gott alles kennt. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Uns, nicht den Messias. Wir sind vor Grundlegung der Welt erwählt worden. Epheser 1,4. Offenbarung 13,8. Das Lamm, das geschlachtet wurde, vor Grundlegung der Welt. Ich glaube, dass Jesus vor 2000 Jahren geschlachtet wurde. Das sind nur so ein paar Beispiele, ich könnte den ganzen Tag damit führen. Ja. Jesaja 53, habe ich gesagt, in Vergangenheitsform. Und Römer 8, 29, 9, 23 geht es um Gottes Vorherwissen. Der Messias hat einen Anfang. Geboren, also er wurde in Lukas 1, 35, steht ganz klar, dass er geboren werden wird und dass er Sohn Gottes genannt werden wird. Aus diesem Grunde ist er der Sohn Gottes. Ursprung Jesu Christi, Matthäus 1,8, Entstehung, Geburt, etwas, was entstanden ist. Und es heißt ja auch immer in den Stammbäumen, es wurde gezeugt, 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 gezeugt und am Ende heißt es, Jesus wurde gezeugt. Alle anderen vor ihm wurden auch gezeugt. So. Das ist also wichtig, das ist früher etwas, was ich nicht so ganz verstanden habe, warum die Stammbäume da dran stehen. Ist das wichtig? Es ist wichtig, dass die Stammbäume drin stehen, damit wir wissen, dass es der richtige Messias ist. Matthäus 1 und Lukas 3, da sind die beiden Stammbäume drin. Damit wir nicht auf einen falschen Messias aufsetzen. Und wenn natürlich eben Jesus sagt, dass König David sein Vater ist. Er ist ja sein Urvater. Ja? Wie kann das denn sein, wenn er vorher geboren ist? Er müsste es ja genau umgekehrt sein. Also das ist ja ein völliger Widerspruch. Natürlich, er kam aus dem, es ist zwingend erforderlich, dass er aus dem Samen Abrahams kommt und dass er aus dem Samen des Königs Davids kommt, damit er auf dem Thron Davids sitzen kann. Damit er diese Königsherrschaft übernehmen kann. Und dann kann man sich natürlich fragen, und das ist meine Vorstellung, was Jesus vorher war. Genesis 3,15, der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Nicht der Engel des Herrn, der Same der Frau. Galater 3,19, ebenfalls wird vom Samen gesprochen. Der Same, der Messias ist der Same, bis er in Existenz kommt im Leibe Marias. Der Messias ist unser Bruder und Retter. Etwas zum Verständnis, wie der Messias denn sein wird, finden wir bei 5. Mose 18, Vers 15. Da redet Mose, drei Verse später redet der himmlische Vater. Da sagt nämlich Mose, es wird jemand kommen, wie ich, sagt Mose, aus meinen Brüdern. Auf den sollt ihr hören. Und der Vater wiederholt genau das drei Verse später. Er wird sein wie du, auf dich sollen sie hören. Und da kann man sich fragen, wie ist denn dieser Mose? Was ist denn der Mose? Und die Frage ist, man kann sich natürlich fragen, sind präexistente Wesen, welche Form auch immer, ob in Form des Logos, Engel des Herrn, Gabriel, Michael oder wie auch immer, sind das unsere Brüder? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Sind das unsere Verwandten? Also, es wird ein Bruder sein, es wird ein Mensch sein. Jesus sagt es selber, mich wollt ihr töten, einen Menschen. In Johannes 8,40, 1. Timotheus 2,5 ist klar. Er wird ein Hohepriester sein. Und Engel sind keine Hohepriester. Und in Hebräer 1,5, 1,13 und 2,5 sagt er ganz klar, dass er nie einem Engel, ich werde die drei Verse mal gerne vorlesen, wem der Engel, ach komm schon. Hebräer. So, Hebräer 1,5. Denn zu welchem Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gehen wir weiter zu 1,13. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten. Zu welchem der Engel hat das gesagt? Ja. Und dann gehen wir weiter zu 2,5. Da sagt er, denn nicht Engeln, hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis. Nicht Engel, sondern unseren Bruder, den Messias. Wichtiger Punkt im Hebräischen, Gal Strong's H1350, dass es ein Löser sein muss. Ich habe immer gefunden, wieso das Buch Rute in der Bibel ist, fand ich irgendwie nie so interessant. Musste meine Meinung schnell revidieren. Ein Verwandter ist mächtig zu lösen. Jemand, der verwandt ist, der zu unserer Gemeinschaft, zu unserer Gattung gehört, der ist mächtig zu lösen. Der kann uns erlösen. Erster Adam, Problem, Mensch. Zweiter Adam, Lösung, Mensch. Ja? 1. Korinther 15, glaube ich, ist es. So. Darum geht es. Und es muss ein Mensch sein. Man könnte natürlich sagen, okay, er verwandelte sich von einem Engel zu einem Menschen. Ich bin kein Freund von Verwandlungen. Der Messias muss ein menschliches Persönlichkeitszentrum haben. Nicht nur ein temporäres, oder ist das mal hart und dann mal nicht hart und dann ist das Fleisch da und Fleisch weg. Er ist ein Mensch. Er sagt Hebräer 13, ich bin immer derselbe, immer der gleiche, heute, gestern und in Ewigkeit. Er hat nicht gesagt von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern gestern, heute und in Ewigkeit. Noch kurze Zusammenfassung, ich komme zum Ende. Wichtig ist, dass wir den philosophischen Einfluss erkennen in der Kirchengeschichte. Paulus warnt ganz klar davor, er sagt, hütet euch von jeglicher Philosophie. Einzelne Verse auch bezüglich mit dem Hoch- und Runterfliegen und so weiter immer im Kontext beachten. Und was eben ganz wichtig ist, ist auch ganz einfach. Man könnte auch sagen, welche Person im Alten Testament behauptet, dass sie irgendwann mal der Messias sein wird? Da könnte man ja sagen, hat der Engel des Herrn mal gesagt, ja, eines Tages werde ich mal im Leib einer Frau reinkommen. Ich finde diesen Vers. Ich finde ihn im gesamten Art hier nicht. Umgekehrt finde ich auch keinen Vers, wo eben der Messias sagt, außer eben dieses Ego I me, wo man dann versucht, dort eine Präexistenz hinein zu deuten, wo er sagt, als ich dann mal jung oder klein oder vor meiner Geburt, da habe ich dieses und jenes gemacht. Also mit einem Vers bei 31.171 Versen wäre das Problem sofort gelöst, aber es ist wie mit der Trinität, der Vers existiert einfach nicht. Was ich vorhin schon erwähnte, das biblische Hebräisch kennt einen prophetischen Perfekt. Und diese Zeitform haben wir im Deutschen eben nicht. Und deswegen versuchen wir dort Dinge hineinzulesen, die ein Hebräer völlig anders sieht. Ja? Also die Vergangenheitsform wird benutzt, um von Gott verheißene zukünftige Dinge zu beschreiben. Habe ich unter anderem Offenbarung 13,8, geschlachtet vor aller Welt. Jesus ist nicht geschlachtet vor aller Welt. Das ist der prophetische Perfekt. Man muss also mit den Zeitformen des Hebräischen vertraut sein, wenn man sich mit solchen Fragestellungen beschäftigen will. Der Messias ist ein perfekter Mensch und schenkt uns unsere verloren gegangene Menschlichkeit zurück. Wer uns Göttlichkeit schenken will, ist der Teufel. Denn er sagt in 1. Mose 3,5, ihr werdet sein wie Gott. Wie Gott. Und eben wenn der Messias ein Gott ist, dann bist du auch ein Gott. Denn wenn dein Bruder Gott ist, dann bist du auch ein Gott. Deswegen fällt es Trinitariern so schwer, vom Bruder zu sprechen. Obwohl es ganz klar ist, weil wir sagen, ja, wenn Gott mein Bruder ist, dann bin ich ja auch ein Gott und dann bist du bei der Ursünde. Man muss immer den ganzen Kreis sehen. Das ist immer ganz wichtig. Wir kriegen das zurück, wir kriegen unsere Menschlichkeit. Wir haben nicht unsere Göttlichkeit verloren, wir haben unsere Menschlichkeit verloren. Und die schenkt uns das perfekte Abbild Gottes schenkt uns unsere verloren gegangene Abbildlichkeit wieder. Noch ein letzter Punkt, womit versucht wird auch zu belegen, dass Jesus präexistiert hat, oder ist das hebräische Menschenbild, also die hebräische Anthropologie. Man versucht dann zu sagen, dass der Mensch eigentlich trichotomisch ist, dass er aus drei Teilen besteht. Körper, Geist und Seele. Nun, das ist kein biblisches Verständnis. Das ist etwas, was von Aristoteles kommt. Das biblische Verständnis von Anthropologie ist Monismus. So, auch nicht Dichotomie oder Trichotomie, sondern Monismus. Der Mensch ist eins. Den kann man nicht einfach aufspalten. Weshalb wurde dieses philosophische Denken von Aristoteles reingenommen? Ganz einfach. Weil Jesus konnte ja nicht ganz tot sein. Ja? Sondern da sagt man so, ein Drittel von Gott war tot, man tötet sozusagen seinen Körper und dann schwirrt er in irgendwelchen Prä- und Postexistenzen irgendwo durch die Gegend. Aber das ist griechisches Denken. Ebenso dieses aristotelische Menschenbild, dass man den Menschen einfach in drei Teilen aufteilen kann. Ich habe da mal einen Vortrag drüber geschrieben, vielleicht können wir das beim nächsten Mal machen, für die nächste Konferenz, weil es so wichtig ist, dass man das hebräische Menschenbild versteht und nicht das eines Philosophen. Damit komme ich zum Ende. Vielen Dank.